Ich habe euch gebeten, eure Bibeln für heute mitzubringen, wo es möglich ist. Und möchte gerne euch aufrufen zu zeigen, wer hat die mitgebracht. Hebt einfach hoch. Ist eine ganze Menge. Und haltet noch mal ganz gut oben, dass ich anschaue, was sie vom Gewicht so ausmachen, von der Optik. Ich habe auch eine mit dabei, das ist meine Arbeitsbibel aus dem Büro, nebenan auf dem Stuhl noch meine persönliche Bibel. Also es gibt verschiedene Bibeln, die wir jetzt mitgebracht haben. Vielen Dank. Das ist wirklich eine Vielfalt und das ist beeindruckend. Und ich bin mir sicher, dass es bei niemandem von uns ein Zufall war, dass eben diese eine Bibel, die du gerade gehoben hast, zu dir gekommen ist. Ihren Weg zu dir gefunden hat. Und ich lade uns ein, darüber miteinander ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das machen wir immer wieder, solche Binnenkörper gründen oder bilden und dann miteinander zu viert, zu fünf kurz austauschen über dies und jenes. Und heute wäre die Frage, wenn ihr euch gleich gedreht habt, zueinander, zu viert, zu fünft, auf welchem Weg hat deine Bibel dich gefunden? Auf welchem Weg hat deine Bibel dich gefunden? Und dann beschreib mit ein paar Worten ihre Bedeutung für dich. Nach dem Motto, sie ist für mich wie, drei Punkte, Gold oder was auch immer. Und wer keine Bibel mitgebracht hat, kann trotzdem gerne erzählen, was ihm oder ihr seine oder ihre Bibel bedeutet. Und wir nehmen uns ungefähr so 5 bis 7 Minuten Zeit dafür. Habt einfach Freiheit, da jetzt mitzumachen. 4, 5 Personen, jeweils ein Grüppchen. Also, auf welchem Weg hat deine Bibel dich gefunden? Und sie ist für dich wie... Die Zeit vergeht. In diesem Fall wäre vielleicht gut, wenn sie ein bisschen stehen bleiben würde. Wir hätten uns so viel zu erzählen gegenseitig. Ja, wir nehmen wieder Platz, wie es euch besser passt. Manch einer von uns hat sich die Bibel persönlich gewünscht und persönlich ausgesucht, eine bestimmte Ausgabe, eine bestimmte Übersetzung, ein bestimmtes Format. Jemand anderer hat die Bibel geschenkt bekommen und hat sie für sich neu entdeckt und verinnerlicht. Ein Dritter hat die Bibel vielleicht geerbt bekommen und. Es sind so viele Wege, auf denen die Bibel zu uns gefunden hat. Und wir dürfen sie in der Hand halten, wir dürfen sie lesen, wir dürfen sie lieben. Und weißt du, warum du heute mit dieser deiner Bibel leben kannst? Weil du liebenswert und geliebt bist. Das klingt so ein bisschen nach einer rhetorischen Floskel an. Weil du liebenswert und geliebt bist. Darfst du deine Bibel lesen und mit ihr leben. Und das ist keine Floskel für mich, das ist eine handfeste Tatsache, die über sehr viele, viele Jahre einfach gewachsen ist. Und dahinter steht einerseits ein liebender Gott. Er hat tausende von Jahren investiert, damit du diesen Liebesbrief für dich heute in der Hand halten kannst. Den Liebesbrief von ihm. Und andererseits stehen dahinter viele, viele, viele engagierte Menschen, die von dieser Liebe etwas verstanden und viel, viel, viel dafür getan haben, dass du diesen Liebesbrief Gottes eben auch bekommst. Nicht nur davon weißt, sondern auch bekommst. Und das ist für mich eine großartige Geschichte, die uns Menschen miteinander seit langem über die Generationen hinweg verbindet. Und so heißt die Predigt von heute entsprechend, die Bibel verbindet Generationen. Viele Einzelheiten habe ich in diesem Bild hier eingearbeitet um deutlich aufzuzeigen, wie lang und intensiv der Weg der Bibel zu dir ist oder war. Eine Bibel, die bei uns einfach im Regal irgendwo steht oder auf dem Arbeitstisch oder Nachttisch, die hat einen langen, langen Weg. Jahrhunderte und Jahrtausende. Und wir bleiben bei dieser Predigt im Rahmen unseres inhaltlichen Projekts Gemeinde aus dem Reichtum des Wortes Gottes. Das Bildchen oben macht das deutlich. Letztes Mal habe ich euch das Projekt selbst gründlich erklärt und dazu Input zu dem einzigartig schönen Psalm 119 gegeben. Und heute reden wir über den zweiten Timotheusbrief. Beide Bibelstellen gehören zu unserem gemeinsamen Leseplan, abgebildet hier auf diesem Flyer, der noch im Foyer mitzunehmen ist, inzwischen korrigierterweise, da ist auch ein kleiner Fehler eingeschlichen. Und dieses Projekt wird uns dann bis vor die Sommerferien begleiten. Ich lese uns heute die ersten 7 Verse aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel des zweiten Thessalonicher Timotheusbriefs. Bin auch ein bisschen durcheinander. Das war der Lebensabschnitt von der letzten Woche auf unserem Leseplan. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran und werdet gleich auch manches erkennen, was ihr schon gelesen habt. Wir lesen den Text, die ersten 7 Verse der Reihe nach und schauen, was wir darin alles entdecken können. Zunächst der sogenannte Prolog, das Vorwort des Briefes. Paulus stellt sich vor und sagt kurz etwas über die Motivation, warum er an Timotheus schreibt. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus: Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus ist also ein Beauftragter Gottes, ein Apostel. Und seine Berufung ist es, das Leben zu bezeugen. So heißt es hier, das Leben zu bezeugen. Gemeint ist damit nicht das biologische Leben, wie ich aus Knochen, Haut, Fleisch, Blut und Co. bestehe, nicht das biologische Leben, das haben wir Menschen durch natürliche Zeugung, durch unsere Eltern, auch als Gabe Gottes, aber hier ist ein anderes Leben gemeint. Paulus verkündet mehr das Leben, das aus der Versöhnung durch Jesus Christus kommt. Ein Leben, das uns jetzt den Frieden mit Gott vermittelt, diesen einzigartigen Frieden und auch in die Ewigkeit hineinreicht. Das Leben. Aber Paulus stellt sich hier auch als ein geistlicher Vater von Timotheus vor. Er nennt ihn sein geliebter Sohn und wünscht ihm entsprechend all das Beste von Gott. Gnade und Barmherzigkeit und Frieden. Diese tiefe geistliche Verbindung zwischen Paulus und Timotheus wird gleich in weiteren Versen noch mehr betont. Aber wer war denn dieser Timotheus? Er stammte aus Lystra, das ist eine Stadt in der heutigen Türkei, und begleitete Paulus auf dessen Missionsreisen. Immer wieder wurde er von Paulus in heiklen Gemeindesituationen als apostolischer Beauftragter eingesetzt. Und das war sehr wichtig von dem Hintergrund der Autorität. In unserem Text hier, in 2. Timotheusbrief, wirkte Timotheus bereits als Bischof, als Leiter in der Gemeinde Ephesus. Er bekämpfte dort die Irrlehrer und Irrlehren, ordnete das Gemeindeleben und wählte zuverlässige Leiter aus. Der junge Mann war dem Apostel so wichtig, dass er ihn sogar beschneiden ließ, und das als Christ. Paulus hat diesen taktischen Schritt vorgenommen, da die Mutter von Timotheus zwar eine Jüdin, jedoch sein Vater ein Grieche war. Und durch die Beschneidung sollte der junge Mann bei den Juden mehr Akzeptanz erlangen und so seine Missionsdienste unter ihnen effektiver machen. Das geistliche Verhältnis zwischen den beiden Männern, Timotheus und Paulus, war so eng, dass Timotheus den Apostel sogar im Gefängnis besuchte. Das war sehr, sehr aufwendig. Und eigentlich schreibt Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis, wahrscheinlich kurz vor seiner Hinrichtung in Rom. Und so wird der 2. Timotheusbrief oft als das persönliche Testament von Paulus betrachtet und gilt somit nicht nur dem jungen Timotheus, sondern auch den von Paulus gegründeten Gemeinden damals und bis heute. Und nun vertiefen wir uns in dieses wichtige Schriftstück, das um das Jahr 65 nach Christus verfasst und in den damaligen Jahrzehnten unzählige Male abgeschrieben wurde, unter den damaligen Gemeinden rumgereicht wurde und somit bis heute in unsere Zeit gelangt ist. Vers 3, die nächste Folie bitte. Jedes Mal, wenn ich bete, sagt Paulus, Tag und Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Jetzt wird es ziemlich deutlich klar, warum die Predigt die Bibel verbindet Generationen heißt. Paulus selbst hat den jüdischen Glauben von seinen Vorfahren gelernt und übernommen. Von seiner Mutter, Vater, wahrscheinlich auch von seiner Großmutter und Großvater, Onkel und Tanten, wie man so hat damals miteinander eng in Sippschaften lebte. Und das Gleiche geschah auch im Fall von Timotheus. Großmutter, Mutter und jetzt der Enkel und der Sohn ist dran mit seinem Glauben. Ich finde es so interessant. Wir sind hier mitten im ersten Jahrhundert, 65 nach Christus, habe ich gesagt, ungefähr. Aber den jüdischen Glauben gibt es bereits seit Gott sich dem Patriarchen Abraham mitteilte und von damals, vom ersten Jahrhundert nach Christus her, gedacht und gesehen, waren das ohnehin 2000 Jahre, als Gott sich Abraham offenbarte. Von uns aus gesehen sind das 4000 Jahre. Das sind Dimensionen. Gott offenbarte sich dem Patriarchen Abraham. Und seitdem sollte der Glaube an den lebendigen Gott wie ein Staffelstab weitergereicht werden. Und deswegen nimmt Mose später das Anliegen des Weiterreichens sogar fest in die Gesetzgebung auf. Er schärft seinen Leuten im Volk Israel ein, den Glauben, die Gebote und die Taten Gottes an die nächsten Generationen weiterzugeben. Und er warnt das Volk, die Taten Gottes nicht zu vergessen und befiehlt in der Gesetzgebung, in 5. Mose mehrmals, du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern vermitteln. Ein Zitat. Man sollte sich also sie selbst einprägen und mit den Kindern kommunizieren, und zwar wie und wo es nur geht. Ein weiteres Zitat aus 5. Mose. Wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist und wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Die Weitergabe des Glaubens durchzieht im Grunde genommen das gesamte Alte Testament hindurch. Allein in den Psalmen heißt es immer wieder, ich zitiere, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Ihr merkt, es geht nicht nur um die Weitergabe des Glaubens in der Familie allein. Es geht um das gesamte soziale Gefüge. Es wird einfach von diesem Glauben ausgegangen, der wird auch gelebt und er wird einfach weitertransportiert. Die Schreiber rufen zu dieser kontinuierlichen Weitergabe auf, weil sie dadurch ein verbindendes Fundament bauen möchten, das den Glauben über die Zeiten hinweg lebendig hält. Jede neue Generation soll den Bund mit Gott persönlich kennen, sich in guten wie in schlechten Phasen an ihn erinnern, sowie die Hoffnung auf ihn aufrechterhalten. Aber jede Generation soll sich auch aktiv dafür entscheiden, ihm zu dienen, damit der beschlossene Bundesschluss damals mit Abraham und später auch mit seinen Söhnen und später auch mit dem Volk Israel bestehen bleiben kann, auch der Bund in Jesus Christus. Der Glaube sollte also lebendig bleiben und nicht durch Vergessenheit irgendwie irgendwann einfach verloren gehen. Und wenn es bei jeder Gelegenheit betont wird in der Bibel, dass dieser Bundesgott, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs ist, wird damit ziemlich deutlich gemacht, dass er schlechthin ein Gott der Generationen ist. Hier sind drei Generationen hintereinander aufgezählt. Abraham, sein Sohn Isaak und sein Enkelkind Jakob. Und damit wird deutlich gemacht, dass Gott auch über die Generationen hinweg ein handelnder Gott bleibt. Aber zurück zu unserem Text hier. Schaut euch bitte mal, der Apostel spricht hier in beiden Fällen von einer, sage ich so, qualitativ hochwertigen Glaubensvermittlung. In seinem Fall, die Eltern haben ihm was vermittelt, seine Vorfahren. Er spricht auf einmal vom reinen Gewissen. Paulus hat auch bestimmte Wandlungen gemacht, vom Gesetz, von Torah hin zu Erfahrung Jesu und von Saulus zu Paulus. Zwischendurch war er auch der Feind Christi, hat die Gemeinden verfolgt. Aber nun spricht er hier rückblickend von reinem Gewissen. Und das war schon irgendwie erkennbar auch, wie seine Vorfahren versucht haben, damals auf ihre Weise, zu ihrer Zeit, den Glauben der Vorfahren von innen zu leben. Und im Fall von Timotheus wird hier von einem ungeheuchelten Glauben gesprochen, sowohl bei Großmutter als auch bei Mutter, als auch bei dem jungen Mann selbst. Also qualitativ hochwertig gelungen. Diese Leute, die Eltern von Paulus und andere und Großmutter Lois und die Mutter Eunike von Timotheus haben so ziemlich alles richtig irgendwie gemacht. Wenn auch nicht ohne Pannen vielleicht und nicht alles im Besten, aber ziemlich richtig. Es ist übergesprungen, es geht mit diesen Männern weiter. Und was mir in diesem Abschnitt hier besonders wichtig ist, dass der sonst kinderlose Paulus, dieses Schicksal müssen viele Menschen tragen leider, und dann sagen sie, wem kann ich meine Werte weitergeben? Ich habe doch niemanden in meinem Haus. Dass der sonst kinderlose Paulus sie hier als ein geistlicher Vater bezeichnet. Und man merkt eben eindeutig, dass er sich als ein, sage ich so, entscheidendes Glied betrachtet, dass der Glaube des Alten Testaments sein Ziel im Neuen Testament finden kann, im neuen Bund Gottes mit der Menschheit. Obwohl er nicht direkt seinen Kindern das geben konnte oder vielleicht seinem Enkelkind oder wem auch immer. Er hat einen Weg gefunden, wie er trotz persönlicher Verluste oder vielleicht persönlicher Punkte, die er vermisst hat, dennoch seine Berufung findet und auch auslebt. Man kann nur staunen, wie viel Geduld, wie viel Engagement dieser Mensch auf seinem Herzen trägt, ja, wie stark sein Herz für diese Idee schlägt. Er bezieht übrigens in die Weitergabe seines persönlich erfahrenen Glaubens nicht nur Timotheus hier, er schreibt an den zwei Briefe, wir sind im zweiten Brief, er bezieht auch andere junge Menschen. Es wird noch von Markus berichtet, von Titus, es gibt auch einen Titusbrief von ihm. Er bezieht aber auch Menschen seiner Generation. Bei den Apostelreisen wird deutlich darüber berichtet, mit wem er reist. Das waren einige Gleichaltrige dabei. Er bezieht aber auch ältere Menschen mit ein, damit er ihnen weitergeben kann, was er selber bekommen hat und erlebt hat. Und er bezieht auch sogar die Frauen mit ein und engagiert sie auch in den Gemeinden und auch als seine Nachfolgerinnen. Und er macht auch keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Das ist Paulus mit seiner Vision von der Weitergabe des Alten Testaments durch das Neue Testament hindurch an die Generationen. Wenn das alles Gott selbst nicht wichtig wäre, würde Paulus auch nicht so viel von allen seinen Ressourcen da hinein investieren, reisen, Gefahren auf sich nehmen, immer wieder irgendwelchen krummen Machenschaften von Menschen ausgesetzt sein, Gefängnisse, Verzicht auf vieles an Komfort und so weiter. Er würde das alles nicht mitmachen. Und er würde sich auch nicht um diesen fremden jungen Mann kümmern, auf der Herzensebene. Du bist mein geliebter Sohn, ich habe Tränen für dich. Es geht mir durch Herz und Seele, wie es dir geht, wie du auch deine Berufung auslebst. Wenn das nicht Gott selbst wichtig wäre. So durchzieht diese Weitergabe des Glaubens auch das Neue Testament komplett hindurch, nicht nur das Alte Testament. Und vielleicht sollte man das so verstehen. Paulus schreibt als ein passionierter Apostel des neuen Bundes und als geistlicher Vater diesen Brief und viele andere Briefe, aber dahinter steckt Gott selbst. Gott, der Vater aller Menschen, er liebt doch, ich habe gesagt, nicht nur dich und mich, wir sind alle lebenswert. Gott, der Vater aller Menschen, liebt alle Menschen und möchte diese Worte, diese Bibel, diesen seinen Liebesbrief auch an alle Menschen senden und dafür sorgen, dass dieser Liebesbrief auch ankommt bei jedem Einzelnen von ihnen, wie bei mir und dir. Er schreibt an diesen Timotheus in seinem ersten Brief ein paar Jahre früher: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Superlativ. Und auch Jesus selbst, der Urheber des Neuen Testaments, des Neuen Bundes, sagt den Jüngern, damals war Paulus noch nicht aktiv, aber andere: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium, diese gute Nachricht, diesen guten Plan Gottes. In die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung die gute Nachricht. Und auch Jesus selbst sagt nochmal an einer anderen Stelle, auf eine andere Weise, wo er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist und ihnen die Augen öffnet auf die Schrift, was ihn betrifft. Da heißt es: Und in seinem Namen, also auf Jesu Namen, wurde schon vorausgesagt, sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll es damit begonnen werden. Und dann in der Apostelgeschichte wird nochmal bekräftigt, dass es nicht nur eine gute Absicht war, sondern auch eine Strategie, die Gott richtig loslegt. Aber ihr werdet, die 12 Männer, ein paar Frauen dabei, alles ganz simple Menschen, ohne große Begabung, Ausbildung und vielleicht Lebenserfahrung und vor allem ohne großen Ruf, der ihnen die Tür öffnet. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien, konzentrische Kreise, bis an das Ende der Erde. Das fasziniert mich unglaublich, wenn ich meine Bibel in meine Hand halte. Deswegen ist die Bibel auch durchgekommen, bis zu mir und bis zu dir, durch all die Jahrhunderte, durch all die Widrigkeiten, durch all die Probleme und Schwierigkeiten, durch all das hindurch, und ist heute so zahlreich in unseren Regalen, in unseren Händen und in unserem Gebrauch. So zahlreich zu bekommen in der freien Welt. Ja, in der freien Welt. Ich möchte das gerne jetzt so einfach aufgreifen. Die Bibel macht die Welt frei. Zur Erkenntnis der Wahrheit, und die Wahrheit macht euch frei, habe ich letztes Mal in der Predigt zitiert. Menschen, die das Evangelium bekommen haben, die gute Botschaft und damit die gute Absicht Gottes, die Liebe zu jedem Menschen, die werden selber frei, umgestellt in ihrem Denken und Lebensführung. Metanoia heißt es im Neuen Testament. Und sie fangen einfach an, das ihr Leben zu gestalten. Und damit wird auch das Leben unter den Menschen anders. Wir sind zur Gesetzgebung. Wir in unserer geografischen Welt hier verdanken dem Evangelium unsere freie Welt. Und genau das ist die Absicht und die Eigenschaft des Evangeliums, der guten Nachricht. Allerdings schützt diese Absicht Gottes, dieses Evangelium, nicht vor Missbrauch durch Menschen, dass die Bibel anders gebraucht wird, als sie dafür gedacht war. Siehe heute die USA, auf höchster Ebene durch Präsident und viele Politiker, aber auch durch viele führende Geistlichen und durch Massen von Christen. Und schon manchmal in der Geschichte der Welt. Die Bibel wurde im Laufe der Geschichte öfters missverstanden, missdeutet und auch missbraucht, um Gewalt, Unterdrückung, Machtansprüche und Diskriminierung zu legitimieren. Wir denken dabei an Kreuzzüge, Kolonialismus und Sklaverei, Hexenverfolgung, Kriege und Nationalismus, und auch in der Kirche selbst und in den christlichen Gemeinden wird die Bibel nicht selten für eigenen Machtanspruch oder irgendwelche Kämpfe missbraucht. Das wissen wir. Und dennoch ist die Bibel die beste Botschaft dieser Welt, der Liebesbrief Gottes, den Gott uns bekommen lässt und durch uns auch an diese Welt weitersendet. Und nun der dritte Abschnitt unseres Textes. Es wird für Timotheus hier noch etwas persönlicher in der Reihe der Generationen und eigentlich auch für uns selbst auch. Denn wir stehen auch im gewissen Sinne, je nachdem, in einer Reihe der Generationen. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Geistesgabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie, also diese Geistesgabe, dieses Charisma, die übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes unverdienterweise an den glaubenden Menschen, lass sie, diese Geistesgabe, zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Geistesgabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Nicht deine Mutter allein und deine Großmutter, sondern eben auch dir. Gott beruft uns nämlich nicht formell, weil er einfach mal irgendwie eine Tradition mit uns weiterverfolgen möchte. Hauptsache, es geschieht, du bist irgendwie dabei. Nein, Gott beruft und begabt jeden Einzelnen persönlich und speziell mit der Gnadengabe, die er selber sich ausgesucht hat und jedem einzelnen Christen zugedacht hat, die er dir gegeben hat. Gott handelt so lebendig und so authentisch und so persönlich. Und das Ziel ist, damit es auch durch dich nun weitergehen kann, wie damals durch Timotheus und Markus und Titus und alle anderen. Es ist uns anvertraut, was wir lieb gewonnen haben, was uns gut getan hat, worin wir aufgehen, was wir voll entfalten dürfen, sagt Paulus. Es ist uns auch anvertraut. Und auch dadurch wird es deutlich, dass du liebenswert und geliebt bist. Nicht nur als Empfänger der guten Nachricht des Liebesbriefs Gottes, sondern auch als der, den Gott auch würdig und wertschätzt und dir auch zutraut. Du kannst das und du wirst das, damit es weitergeht in deinem Kontext, wie es mit den Vorfahren schon bis jetzt gegangen ist, in unserem Leben, aber auch im Leben von Paulus und Timotheus und allen anderen Christen. Und wenn wir das tun, wenn wir das uns Anvertraute, was wir leben, auch weitergeben, dann sind die Brücken geschlagen zu anderen Generationen, die vor uns leben und die nach uns kommen oder die mit uns mitleben. Es gibt einen Austausch mit gegenseitigem Gewinn von dem, wie man miteinander tickt, wie man in welchen Welten lebt und das miteinander zur Sprache bringt, jung und alt. Sonst differiert es in der Gesellschaft. Man lebt sich auseinander. Es gibt Revolutionen, weil die Jungen die Alten bekämpfen möchten. Wenn wir das weitergeben und so plastisch leben, dann ist es eine andere Sache. Wir minimieren die Konflikte zwischen Generationen. Und es kommt an vielen Stellen zu einem fruchtbaren Miteinander, wofür wir dann nun dankbar sein können. Das Evangelium ist eine gute Botschaft und verfolgt eine gute Linie mit allen Menschen und mit allen Generationen. Und in diesem Prozess sind auch wir hier mit einbezogen. Schon seit Jahrzehnten persönlich durch unseren Glauben mit Gott und in dieser Gemeinde und jetzt vielleicht auch in diesen Zeiten, wo wir gemeinsam diese Aktion, sage ich so, durchführen, dieses Bibelleseprozess, wo wir so miteinander ein Stückchen mehr zusammenwachsen möchten. Wenn wir die Bibel besitzen, sie schätzen, sie lieben und nun gemeinsam lesen, dann sind wir ein Glied an der Kette einer großen Geschichte Gottes in der ganzen Welt und auch hier in Wasbüttel im Kontext dieser Gemeinde. Das ist so toll. Und das zu entdecken, das zu vertiefen und zu kommunizieren, könnten wir bis zu den Sommerferien immer wieder neu. Die letzte Folie, ich würde das alles so ein bisschen als Schlagwörter zusammenbringen. Und das Schlagwort der Schlagwörter ist Verbindung. Denn es heißt, die Bibel verbindet Generationen. Deine Bibel verbindet dich mit Gott selbst, mit seiner wunderbaren Geschichte, mit unzähligen Generationen vor dir, also bevor du noch gelebt hast. Sie verbinden dich. Und sie möchte ein zentrales Element in deinem Leben sein, das sich auch mit den noch kommenden Generationen verbindet und den Glauben über Altersgrenzen hinweg weitergibt. Und die Bibel will ein verbindendes Fundament sein, das den Glauben an den ewigen Gott über die Zeiten hinweg lebendig hält. Und du bist dabei. Amen.